Radio 1. Hörbar Rust.
So, Schluss jetzt mit dem Rumgammeln und Rumliegen. Ich mache Sie wach. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. LL Cool J Phenomenon. Herzlich willkommen zur Hörbar Rust auf Radio 1. Mein heutiger Gast begreift den Beruf als Schauspielerin ganz schlicht als Handwerk. Dies könnte ein Grund dafür sein, warum Sie noch nie irgendeine Homestory über sie lesen konnten. Es gibt auch keine crazy Fotos von ihr auf High Heels in Champagnerlaune und keine Bilder mit zugeworfenen Fotografenküssen auf dem roten Teppich. Öffentlichkeitsarbeit ist nicht ihr Ding, aber wer von der Presse, den Produzenten und Regisseuren mit derart viel Lob überzogen wird, der kann sich den Rummel wahrscheinlich wirklich sparen. Umso schöner, dass sie heute hier ist, um uns das Schatzkästchen ihres Lebens mal ein bisschen zu öffnen.
Hörbar Rust. Heute mit
Silke Bodenbender, 38, Schauspielerin. Sie wächst in Königswinter auf. Ihre Mutter arbeitet als Lehrerin, der Vater ist SPD-Staatssekretär im Ministerium für Arbeit. Wie es bei vielen Schauspielern begonnen hat, beginnt es auch bei Silke. Der Schultheaterkurs entzündet eine Leidenschaft, die später stärker sein wird als alle 8 Absagen verschiedener Schauspielschulen. In München klappt's. Silke Bodenbender arbeitet an mehreren Theatern, wird nach dem Film Papa und Mama als Dieter-Wedel-Entdeckung gefeiert und gilt seither, Zitat Stern, als Fachfrau für das obere Qualitätssegment im Bereich Film und Fernsehen. Talkshows, heißt es, meidet sie strikt. Wir müssen also erstmal sehen, wie es hier so läuft. Silke Bodenbender, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, Frau Bodenbender, ein harter Kontrast zu Renate Künast letzte Woche, die auch von sich sagt, ich bin eigentlich ganz schüchtern, Teil 2 des Satzes, auch wenn mir das keiner glaubt. Und das ist auch so ein bisschen Ihre Parole, ne?
Ja.
Warum verstummen Sie in Talkshows? Also Sie gehen ja eigentlich kaum noch hin, habe ich gelesen, oder kaum mehr hin.
Ich glaube, ich habe so einen hohen Anspruch an mich selber und
an die Antworten, die Sie geben sollten?
Ja,
also was
genau.
Sie selbst als Zuschauer auch interessieren würde? Oder
von einem Gast, der in eine Talkshow geht, erwarte ich auch, dass er wirklich an dieser Runde teilnehmen kann. Zu den politischen Fragen beispielsweise oder ja, was auch immer. Und dann humorvoll, spontan unterhalten kann.
Und das kann ich nicht so. Bringen Sie alles nicht mit. Gut, dann müssen wir an dieser Stelle müssen wir uns
ausschalten
voneinander.
Na, hier ist ja keine Kamera.
Nee. Ach, die Kamera ist es. Das macht den Unterschied?
Ich weiß es nicht. Ich bin einfach nicht geübt. Also jetzt werde ich auch gar nicht mehr einladen, weil ich es schon so oft gesagt habe. Ich habe meine erste Erfahrung war das Mittagsmagazin und da habe ich bei der ersten Frage einen Blackout bekommen. 5 Minuten und das wirkt so nach. Und seitdem traue ich mich nicht mehr.
Alles klar. Also, wobei man ja oft als Schauspieler eingeladen wird, wenn es um ganz konkrete Themen geht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, Sie in der Runde bei 3 nach 9 beispielsweise, dann geht es ja wahrscheinlich auch um einen Film, den Sie aktuell machen. Und dann hat sich der Moderator ein paar Sachen durchgelesen über Sie oder wurde gebrieft und stellt Ihnen dann Fragen zu Dingen, die Sie ja eh schon mal irgendwann in der Öffentlichkeit vielleicht gesagt haben. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Also politische Themen werden ja kaum abgefragt. Sie werden ja nicht eingeladen und dann heißt es, was sagen Sie zu Walter Leisler-Kiep? Und man denkt, oh Mist, ey, was war denn nochmal bei Walter Leisler-Kiep? Das passiert ja eigentlich nicht.
Naja, aber es gibt ja schon so Runden in der Talkshow oder so, also wo man einfach, finde ich, sehr schlagfertig sein muss, um auch zu dem Abend was beizutragen. Also für den Zuschauer, also so sehe ich das. Ich war ja jetzt vor kurzem in der Vollen Kanne, das ging ganz gut.
Volle Kanne, das ist so ein Morgenmagazin.
Genau,
ich, ne?
Das war auch ganz gemütlich und da ging es dann auch wirklich um den Film.
Mhm. Und, das ist eben wichtig, dass Sie an Ihrem
Handwerk. Und wenn man so positiv aufgenommen wird, dann geht das ja auch. Also wenn man das Gefühl hat, man kann jetzt da auch versagen oder so, ich weiß nicht.
Und ist live ein wichtiger Aspekt, dass Sie das Gefühl haben, dass Sie jetzt gerade, dass Sie so unter Beobachtung stehen und dass man das nicht schneiden kann oder so?
Ja, ich glaube schon.
Ich musste ja sehr lachen, als ich gelesen habe, dass Sie mal von einem Regisseur, ich glaube, das war ein Film mit Henry Hübchen, Sie wurden ein paar Mal vom Set geschmissen, weil Sie so Lachanfälle gekriegt haben, die Sie nicht kontrollieren konnten. Wissen Sie noch, wodurch die ausgelöst wurden?
Ja, ich war so aufgeregt, dass ich mit dem drehen durfte. Und es war eine Szene, wo er mich beim Lügen ertappt.
Ja.
Und ich habe in der Szene voller Aufregung die Vase mit dem Wasser umgekippt und in dem Moment mich selber beim Lügen ertappt. Also ich kann das nicht so beschreiben. Also in dem Moment ist mir aufgefallen, wie ich jetzt dieses Lügen spiele, voller Aufregung vor Henry Hübchen. Also ich weiß auch nicht. Und dann habe ich einen Lachanfall bekommen und das immer an derselben Stelle, 35 Mal, glaube ich.
Oh Gott.
Und irgendwann hat der Regisseur aus Egger gesagt, ja komm, jetzt geh mal raus und schnapp mal ein bisschen Luft. Und Henry Hübchen hat aber mitgelacht und meinte, ja, kann ja jedem mal passieren.
Das Problem ist ja auch wirklich, wenn man weiß, man darf jetzt nicht lachen und was dann im Kopf passiert und das, okay, es kriegt eine Eigendynamik.
Ja.
Gut, kennen wir alle. Fangen wir doch mal mit Musik an. Mhm. Fühlen Sie sich denn jetzt wohl? Ist es okay oder haben Sie einen beschleunigten Puls? Hier ist alles in Ordnung, oder?
Ja, ist alles in Ordnung.
Gut, Sie haben Xavier Ravine, wenn ich ihn richtig ausspreche, mitgebracht. Der hat ein Album gemacht mit Ry Cooder. Von dem hören wir Three Cool Cats. Das ist ein Album, zu dem Sie jetzt gar keine Geschichte erzählen können, haben Sie gesagt. Aber es ist ja zeitlich wahrscheinlich irgendwie einzuordnen.
Ich habe einen großen Freundeskreis in Dänemark.
Warum? Warum? Den Satz habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehört. Das ist ja toll. Ich habe einen großen Freundeskreis in Dänemark. Das ist schön.
Ja, ich habe bei der Uraufführung von Das Fest in Dortmund damals mitspielen dürfen. Und da kam der Autor, Mogens Rukov, zu der Premiere. Und dadurch ist das entstanden, dass ich dann Schauspieler kennengelernt habe und immer mehr Schauspieler und immer wieder hingereist bin, Kopenhagen sehr liebe.
Sprechen Sie denn Dänisch?
Nee, leider nicht. Ich hatte mal die Überlegung, ob ich hinziehe und es lerne, aber man hat da keine Chance zu arbeiten. Also der Markt ist so klein, die Schauspieler sind so fantastisch, dass ich dann eh immer nach Deutschland pendeln müsste, weil die einen da auch nicht reinlassen können. So, es wäre auch, also da müsste ich ein dunkelhäutiger Typ sein oder dunkelhaarig, würde ich sagen, weil dazu sehe ich jetzt auch zu nordisch aus. Wieso sollten sie mich besetzen?
Also aber ich finde gerade so in skandinavischen Filmen, das sind ja oft so Charaktergesichter, wo jetzt gar nicht immer unbedingt der Klischee Nordmensch da mit blonden Haaren und blauen Augen auftritt. Eigentlich sind da ja auch ganz gemischte Typen. Das macht ja auch den Reiz dieser Filme aus.
Ja, das stimmt. Aber sie sind einfach wahnsinnig. Also alle Schauspieler sind da so fantastisch, finde ich. So wahrhaftig. Also wozu sollten die mir jetzt eine Rolle geben? Sage ich jetzt einfach mal so. Also irgendwann habe ich dann gesagt, die Sprache ist schwer. Man kann wirklich nur in dem Land damit was anfangen. Alle sprechen da hervorragend Englisch. Also wirklich so, als wären sie aus England oder Amerika. Man kommt da auch so durch die Stadt.
Und das Album?
Das Album hat mir dann ein dänischer Schauspieler und Freund geschenkt, mit dem ich einen Urlaub in Barcelona verbracht habe, irgendwann mal spontan, und der sich in der Musikbranche sehr gut auskennt, und wir haben da vor Ort eine Band getroffen, die aus Dänemark kannte, und da hat er diese Musik dabei gehabt und immer gespielt.
Silke Bodenbender, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Zur Welt gekommen am 31. Januar 1974 in Bonn. Als Sie 16 waren, wurde in Moskau die erste McDonald's-Filiale eröffnet. Aber davon haben Sie wahrscheinlich nichts mitbekommen.
Nee.
Sie wurden nicht eingeladen. Aufgewachsen sind Sie in Königswinter. Und Königswinter wollen wir jetzt ein bisschen kennenlernen.
Oh weia.
Ich kann Ihnen gerne was zuspielen und Sie kommentieren es.
Ja, gut.
Mal sehen, ob von Ihnen dann aber auch noch was kommt, ja? Die Nibelungenhalle mit dem Reptilienzoo.
Ja, Drachenfels. Was soll ich dazu sagen?
Frau Bodenbender.
Also.
Kommen da Schulklassen hin?
Ja, da kommen Schulklassen hin, aber Bushaltender sicher auch, was mir dazu einfällt, dass die Touristen sich gerne auf die Esel draufsetzen.
Und Reptilien so?
Naja, wenn man da hochwandert auf dem Berg.
Ja, das weiß ich ja alles nicht, dass da, also da ist ein Berg.
Also mein, schon den auf dem Drachenfels, ich hoffe.
Ich weiß es nicht, also ich kenne ja Königswinter im Gegensatz zu Ihnen eigentlich gar nicht. Ich habe mir drei Sachen angeguckt, die Nibelungenhalle mit Reptilien zu eben, da war nichts von Eseln. Das Sea Life in Königswinter, wo man wahrscheinlich irgendwie unter tollen Verglasungen durchlaufen kann, während so ein Hammer Riesenrochen über einem schwimmt. Und das Schloss Drachenburg, das man sich so vorstellt wie bei Hanni und Nanni.
Dann sprechen wir vom Schloss Drachenburg.
Ach, zum Schloss Drachenburg kommt man auf Esel?
Genau.
Das ist ja ursprünglich Königswinter. Schön.
Ja, ist auch, da fahren auch Kutschen durch.
Ich weiß, ich ziehe Ihnen hier ein bisschen was aus der Nase, aber wie muss ich mir das vorstellen? Wenn man das Schloss Drachenburg besuchen möchte, muss man dann auf Eseln dorthin reiten?
Nein, muss man nicht. Man kann da einfach ganz normal hochspazieren, aber das gehört wohl zu der Tradition dazu. Ich fand das als Kind immer sehr traurig, weil man die Geschichten hörte, dass die Esel abends blutige Rücken haben, weil zu viele Leute drauf sitzen. Aber ich will denen natürlich jetzt auch nichts unterstellen. Uns stand, meine Eltern wohnen auch auf dem Berg und hin und wieder stand ein Esel im Garten, der dann wieder abgeholt werden musste. Das ist die schönere Geschichte oder lustigere.
Mit blutigem Rücken? Haben Sie nicht mal geguckt als Kind? Da guckt man sich ja dann auch den Rücken an.
Nee, aber es war ein Grund, wieso wir nicht drauf reiten durften. Also.
Und Ihr Königswinter, wenn Sie mir jetzt diesen Ort ein bisschen schmackhaft machen möchten, was waren Ihre Plätze dort? Das muss nicht spektakuläres Touristisches sein.
Also zwei Plätze. Also von meinen Eltern wandert man ganz schnell innerhalb von 10 Minuten, ich nenne jetzt einfach mal nicht den Berg, aber zum Petersberg hoch. Also man kann von dem Berg meiner Eltern einfach durch den Wald. Und der Wald ist wirklich sehr idyllisch und wird, glaube ich, jetzt auch zu Naturschutz erklärt. Das war schon ein Traum, so als Kind da.
Sind Sie da alleine durchmarschiert oder mit Freunden?
Alleine, aber wir haben auch unsere Burgen da mit Freunden gebaut.
Okay, und kennen Sie sich ganz gut aus? Also können Sie Pilze erkennen und können Sie Vögel zuordnen, Bäume? Heute mit einer App geht ja alles.
eben, so dann. Okay. Aber ich kenne mich ganz gut, auch nicht, aber es gibt, unter Petersberg gibt es eine Höhle, in die man eigentlich nicht rein sollte. Man kommt aber durch Luftschächte rein. Ich schätze mal, dass sie inzwischen auch zugemauert sind. Da sind früher, glaube ich, die Kriegsflugzeuge gelagert worden. Es sind riesige Hallen. Angeblich gibt es im 17. Stockwerk in der Tiefe einen See.
Wow.
Wir haben nur, wir haben gefunden, ein altes Auto, verrostetes. Also ich weiß nicht, wie es reingekommen ist. Also das waren so Jugenderfahrungen, die sehr spannend waren.
Und Sie hatten keine Angst, weil über solche Wälder und solche geheimen Plätze werden ja auch so Geschichten erzählt. Da wohnen einbeinige Männer mit langen Bärten oder sowas. Sowas gab es nicht.
Doch.
Dass die kleine Silke voller Angst nicht allein durch den Wald gegangen ist.
Wenn ich solche Geschichten gehört habe, fand ich die eher spannend. Aber es gab es. Also es gab mal einen Massenmörder, der dann, glaube ich, auch in diesen Höhlen in Petersburg gefunden worden ist. Daraufhin sind sie, glaube ich, geschlossen worden. Aber wahrscheinlich auch wegen Einsturzgefahr. Was ein bisschen unheimlich war, dass Faschisten wohl ihren Treffpunkt da auch hatten. Also wenn man reinkommt, kommt man in eine Riesenhalle, wie ein Kaufhaus fast. Und da waren dann Hakenkreuze auch dran. Das war so ein bisschen, also unangenehm.
Ach, Königswinter, ich habe meistens zu Hause gesessen und Schularbeiten gemacht. Ich hole jetzt meine Münze raus, weil wir das nächste Lied, eigentlich wollte ich es Ihnen ersparen, aber ich finde, wir müssen Sie jetzt mal hier so ein bisschen in Gang bringen. Yeah. Deswegen möchte ich das Glück entscheiden lassen. So, ich werfe jetzt die Münze, die entscheiden wird über Elvis Costello oder Tony Holiday. Ich hoffe, dass Sie, liebe Hörer, mit uns mitgehen, egal wie es jetzt ausgeht. So, Kopf für Samba. Kopf. Gut. Alles klar. Tanze Samba mit mir. Dann müssen Sie uns jetzt aber ein kleines visuelles Setting geben. Wie alt sind Sie?
Wie alt ich
bei dem Lied?
Bei dem Lied bin ich 6.
Sie sind 6. Und ist das vielleicht Ihre erste eigene Single gewesen? Oder wie ist die Geschichte dazu?
Ich muss diese Kassette bei meinen Eltern oder meiner Schwester gefunden haben. Und habe sie dann hoch und runter gesungen und dazu getanzt wie wild. Und das ist mir immer noch so im Kopf, dass ich auf diese komische Musik oder also auch nicht so kindergerecht. Aber es hat mich sehr beflügelt.
Ach, das ist ja damals so eine Zeit gewesen, in der relativ viel Musik auch gehört wurde, glaube ich. Auch in den Wohnzimmern, so diese ganze Schlager-Disco-Kram. Ihre Eltern scherten da, glaube ich, ein bisschen aus, könnte ich mir vorstellen, oder? So ein bisschen kultivierter, eher klassische Musik, weiß ich nicht.
Klassische Musik auf jeden Fall, aber...
Erinnern Sie sich, dass so ein Küchenradio lief das, also lief permanent irgendwie Radio bei Ihnen zu Hause?
Nee, gar nicht.
Gar nicht.
Also wenn, wurde CD aufgelegt.
Dann
aber
doch
auch,
schon,
ah ja, CD? Nicht CD, oh Gott, Platten. Gab es ja noch gar nicht. nee, Platten wurden aufgelegt. Oder halt aufgenommene Kassetten. So.
Okay, gut, also wir sehen jetzt die kleine Silke Bodenbender, wie sie verrückt durch die Wohnung tanzt zu... Tanze zusammen mit mir, aber liebe Hörer, wir haben danach noch 3 halbe Stunden, die tatsächlich dann mit ganz tollen Dingen auch gefüllt werden. Bleiben Sie bitte bei uns.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Silke Bodenbender. Erinnern Sie sich an dieses schrecklich verstochene Tattoo von Claudia Effenberg? Wahrscheinlich lesen Sie die Yellow Press nie und deswegen wissen Sie gar nicht, dass die beiden haben sich irgendwie so ein Tattoo stechen lassen. True Love Never Die.
Oh.
Wo man auch sagt, oh Mensch, da fehlt ja wenigstens das S. Und dieses First Love Never Die klingt so ähnlich. Haben Sie auch ein Tattoo?
Nee.
Und Sie haben auch nicht vor, sich jemals eins machen zu lassen?
Nee, und hatte ich auch nie. Also das trifft nicht so meinen Geschmack. Da hätte ich, also genauso wie Veränderungen am Körper oder sowas, dann da würde ich nachträglich nicht mit klarkommen.
Naja,
also ich
fühle
mir auch,
also
ich habe einmal, gut, das ist aber eine natürliche Veränderung, also die dann auch wieder rückgängig
zu machen ist. Naja, das ist eine schöne Formulierung. Ich habe einen großen Freundeskreis in Dänemark.
Ja. Aber zum Beispiel so angeklebte Nägel, die man manchmal
für
beim Drehen kriegt,
ne?
Die habe ich innerhalb von 3 Sekunden runter.
Oder so künstliche Wimpern oder so. Also ich finde das schon ganz mutig eigentlich, was manche Frauen machen, um sich darzustellen. Weil man ja irgendwie, das ist ja dann schon, sowas kann ja dann auch abfallen. Und wenn man das erste Mal zusammen baden geht, na gut, diese künstlichen Nägel, die halten, glaube ich. Aber so Wimpern?
Ja, die Wimpern, das sieht man ja auch. Also wenn die abfallen, dann wäre ja auch nicht schlimm.
Wenn sie auf dem Kopfkissen
liegen. Ja.
So, ihr Leben. Also, in Königswinter groß geworden, auf die Otto-Kühne-Schule gegangen in Bad Godesberg, die aber Päda genannt wird, von Pädagogium. Eine private Schule mit staatlicher Anerkennung, wo der einzelne Schüler, heißt es auf der Homepage, sehr gefördert wird. Es sind auch andere Schauspielerinnen dort zur Schule gegangen, Sophie von Kessel, Jennifer Nitsch, die inzwischen schon tot ist seit ein paar Jahren. So, stellen Sie uns Ihre Eltern vor.
Meine Eltern.
Papa Wolfgang.
Papa Wolfgang.
Ich helfe Ihnen auf die Sprünge. Ja. Also er war Staatssekretär im Ministerium für Arbeit in Düsseldorf. Also er hatte, glaube ich, verschiedene Posten. Aber unter der Regierung von Willy Brandt, glaube ich, hat er noch gewirkt.
Ja, da war er in der Fraktion. Aber das war ja sozusagen noch vor meiner Geburt.
Genau. So, Ihre Schwester, ist die älter oder jünger als Sie?
6,5 Jahre älter.
6,5 Jahre älter, ja. Alles klar. Mama, Lehrerin.
Mhm.
Für welche Fächer?
Biologie, Erdkunde, Physik, Chemie und später auch Kunst.
Wow.
Sie waren in der Realschule, dadurch, ich glaube, da ist es vielleicht üblicher, dass man mehr Fächer abdeckt. Das sind alles die Fächer, die ich nicht gewählt habe und auch glücklicherweise nicht gewählt habe. Das sind nämlich meine Schwächen,
ja,
also bis auf Kunst. Also,
da kann ich mich anschließen. Das sind ja echt harte Fächer. War sie denn eine strenge Mutter oder ist sie eine strenge Mutter? Ja, vielleicht eher auf die zurückliegende Zeit.
Also ich würde sagen, dass meine Eltern beide nicht streng waren, aber trotzdem ihre Prinzipien hatten so. Also bei meinem Vater war es immer der Tenor, probier dich aus, orientier dich jetzt mit beispielsweise deiner politischen Haltung nicht an mir, schaff dir deine eigene Meinung. Also wenn ich Fragen hatte, kam auch gerne mal, lies es selber nach und bild dir deine Meinung. Ich habe auch ein Kinderbuch mal geschenkt bekommen damals, Meine Rechte als Kind. Leider habe ich es nicht mehr und weiß auch nicht, von wem das war, aber es war mit so ganz hübschen Bildern, erinnere ich mich noch. So würde ich ihn beschreiben, also mit dem...
Ganz tolerant und liberal eigentlich.
Ja, aber dass er trotzdem, also er hat seine Standpunkte und äußert die auch, aber gibt dem anderen die Freiheit, das eigene zu erleben und zu erfinden. So, und meine Mutter auch. Also wenn ich schlechte Noten nach Hause gebracht habe, wurde ich vorher beispielsweise von Lehrern gefragt, was gibt es jetzt Ärger, Lehrerin zu Hause? Und es war immer genau das Gegenteil. Also ich musste die Zeugnisse nicht unter das Kopfkissen stecken.
Sie hatte Verständnis,
so. Also
okay.
Die hat ein Herz für... Ja,
für Vieren gehabt.
Würde ich mal sagen.
Naja, aber sie hat ja auch Dinge getan, zum Beispiel, sie hat ja zum Beispiel auch beim Kino angerufen, wenn sie mit ihren Freundinnen ins Kino wollten und hat dann dem Einlasser gesagt, nee, wenn jetzt hier gleich so eine kleine Mädchengruppe kommt, die dürfen nicht durch, die dürfen den Film nicht sehen, die sind noch nicht 16.
Ja, das stimmt, das ist... Die habe ich gerade erzählt, die Geschichte.
Wie alt waren Sie denn da, als das passiert?
Da muss ich unter 16 gewesen sein. Das war
Friedhof
der Kuscheltiere. Ich weiß nicht genau, wann die rausgekommen sind. Ich definitiv noch nicht 16. Oder war der ab 18? Dann war ich noch nicht 18. Das weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall hat sie angerufen, weil man ja gerne dann so den Daumen auf den Jahrgang gehalten hat.
Das ist aber schon, finde ich, ein ganz schöner Eingriff. Also könnten Sie ja auch als Vertrauensbruch auslegen oder ein bisschen als peinlich, so unter den vor den Freundinnen, dass die Mutter dann angerufen hat, oder war der Einlasser ein Freund von ihr?
Nee, war kein Freund, aber ich kann das nachträglich, glaube ich, verstehen. Ich habe den Film bis heute nicht gesehen. Aber sie hat mir ja nicht die Erlaubnis gegeben. Also es wäre ja was anderes gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, mach, was du willst. Und dann ruft sie doch an. Dann wäre es ein Vertrauensbruch gewesen. Aber sie hat mir ja im Vorfeld gesagt, ich möchte das nicht. Mhm. Ich möchte das nicht. Du bist, der Film ist ab. Und du bist nicht so alt. Und ich verstehe nicht. Und dann habe ich wahrscheinlich gesagt, ach, wieso, die anderen waren auch alle drin. Und dann hat sie gesagt, das kann ich nicht nachvollziehen. Also wozu gibt es denn einen Jugendschutz? Und dann habe ich gesagt, das ist mir egal, ich gehe trotzdem.
Ja.
Und dann sind wir nicht reingelassen worden, weil wir dann an dem Tag kontrolliert worden sind, was normalerweise unterlassen worden ist.
Was ja Kinder oder Teenager dann trotzdem machen. Man sucht sich ja dann irgendwie ein anderes Kino und probiert es wieder. Aber das haben sie nicht gemacht, aus Respekt. Also haben sie sich gesagt, ich akzeptiere diese Grenze, oder waren sie...
Wahrscheinlich war ich einfach zu faul, das nochmal zu probieren. Ich weiß nicht. Also ich habe da schon meine Grenzen ausgetestet auch. Mit aus dem Fenster klettern und so nachts und dann morgens wiederkommen.
Ja, dann sind
wir mit den Konsequenzen, ja.
Und was gab es für eine Strafe? Hausarrest? Gab es
sowas? Nee, das gab es bei uns nie. Aber bestimmt mal so, jetzt denk mal drüber nach und... Kannst uns ja nachher mal deine Gedanken dazu mitteilen.
Sehr liberal, so. Sehr liberal. Gut, die Ramones haben sie mitgebracht. Blitzkrieg Bob, werde ich jetzt mal aussprechen, ein bisschen Englisch. Und welche Geschichte gibt es dazu?
Das war mein erstes Konzert, was ich mit 18 miterlebt habe. Also ich bin nicht besonders früh in Konzerte gekommen. Das war schon relativ früh dann für mich. Meine beste Freundin hat mich mitgenommen. Es war in Köln. Sie war ein riesen Ramones-Fan. Ich bin es durch sie auch geworden damals. Und dieses Lied haben wir immer auf Partys wild besungen, betanzt. So.
Ja.
Und die Geschichte zu dem Konzert ist, dass wir uns so weit in die erste Reihe vorgequetscht haben, dass wir fast totgetrampelt worden sind.
Und weil dann die Pogo getanzt haben da vorne?
Weil es viel zu voll war, glaube ich. Mhm. Und Also man sollte dann vielleicht auch nicht so weit nach vorne, ich weiß nicht, wir waren an der Absperrung wirklich. Und es war so ein Druck, dass erst meine Freundin runtergequetscht worden ist und ich wollte ihr hochhelfen und bin dann auch runtergetrampelt worden. Und dann haben sie uns aber hochgehoben, also die Masse. Das war, und das war so ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Also ist die Masse uns wirklich, die haben uns geholfen, hoch und über die ganze Menge nach vorne auf die Bühne geschmissen. Und da sind dann dieses... Security-Wächter gewesen, die uns dann zum Ausgang so geschubst haben. Aber wenn man dann ja so ein Schwindelgefühl hat, sind wir immer wieder auf die Bühne zugesteuert. Und dann mussten sie uns immer wieder hochheben und haben uns wieder so gegen Ausgang geschubst. Und jedes Mal sind wir wieder hingestolpert und hatten da unsere kleine Show vor der Bühne.
Also die Headline könnte lauten, Silke Bodenbender, Doppelpunkt, ich war mit den Ramones on stage. Könnte man
sagen. Naja, in Anführungszeichen. Okay. Ja. Aber wir haben sie später getroffen noch.
Ach.
Wir waren noch was mit denen trinken. Gell?
Nein.
Ja.
Haben sie am Ausgang gewartet?
Nee, eine Klassenkameradin hatte irgendwie Backstage zu tun. Ja. Und wir durften deshalb in einen anderen Bereich rein, sind ihnen über den Weg gelaufen, haben fleißig Fotos gemacht. Und sind dann spontan mit in die Hotellobby genommen worden, wo alle zusammensaßen und noch was getrunken haben. Und wir aufgeregt dabei.
Und?
Dabei waren wir gar keine, also ich war nie ein Groupie oder so, ja. Gar nicht. Aber man hat dann
ist
trotzdem
Food. Ja. Und aufgeregt, ja. Und trinkt mit denen. Hätte es passieren können, dass sie...
Nein.
Gut, dann hören wir jetzt Blitzkrieg Bob. Ja, schnell geht's. Heftig ist es, das war das Leben. Blitzkrieg Bob von den Ramones. Zu Gast ist heute Silke Bodenbender, Schauspielerin. Der Rhein in Flammen. Ich versuche es noch einmal. Ja. Oh Gott, sie reagieren, das ist schön. Als sie 12 waren, fand diese Veranstaltung nach 20-jähriger Pause zum ersten Mal wieder statt. Wenn man das nicht kennt, wir wollen ja ein bisschen Tourismus, ein bisschen Werbung für Königswinter und diesen ganzen Bereich dort machen. Was ist der Rhein in Flammen?
Der Rhein in Flammen.
Viel Feuerwerk.
Viel Feuerwerk. Brennende Schiffe fahren den Rhein hinunter. Also Fackeln auf den Schiffen natürlich. Okay. In den Rheinauen sind Bühnen aufgestellt mit Konzerten. Und
da trifft sich dann wahrscheinlich, also Sie waren 12, als es losging wieder. Und war das... immer im Sommer für Sie so ein, war das klar, da trifft man sich mit Freunden, da versucht man länger als bis 10 weggehen zu dürfen und dann versucht man zu feiern oder steht da mit glühenden Augen. War das so eine feste Größe in Ihrem Terminkalender früher?
Ja, auf jeden Fall. Also mit 12 wahrscheinlich noch nicht. Da habe ich von dem Berg runtergeguckt aus dem Garten oder bin an den Rhein runtergefahren. Aber später auf jeden Fall, also in die Rheinauen und... vor den Konzerten, wo neue Bands sich teilweise präsentiert haben. Mhm. Und da hat man dann doch versucht, die ganze Nacht irgendwie
durchzutanzen. Durchzutanzen, sagen Sie es ruhig,
genau.
Wir sind ein wilder
Solange
Sender.
Man durfte.
Es gibt noch einen anderen Jour fix, den Sie haben, glaube ich, in Verbindung mit Ihrer Heirat, Heimat. Hoppala. Huch, naja, wir schon davon sprechen. Sie leben ja in wilder Ehe. Nein, der 23. Dezember am Glühweinstand des Nikolausmarktes oder so ähnlich. Ne? Und treffen sich da auch die Leute wirklich von früher aus der Schule?
Ja, immer noch. Also dieses Jahr war ich nur kurz da, habe sie verpasst.
Jahr, ja.
Letztes Jahr. Oh Gott, ist ja schon das Neue. aber doch, es ist so eine Tradition.
Wie viele Leute sind das, die sich da immer treffen ungefähr? 20?
Hunderte.
Hunderte?
Würde ich sagen. Weil das fängt dann um 18 Uhr an, geht, glaube ich, nur bis 10. Dann wird der Stand wieder zugemacht.
Mhm. Und dann wird weitergefeiert.
Und dann wird weitergefeiert, genau, in den verschiedenen Kneipen da... Ich gebe zu, ich halte es nicht so lange durch, weil ich Weihnachten dann doch fit sein möchte bei meinen Eltern. Mhm. Aber es ist eine schöne Tradition und die ist dadurch, glaube ich, entstanden, weil ja einfach viele Diplomatenkinder in den Klassen waren. Und das war die einzige Chance, sich jedes Jahr wieder zu treffen, weil die dann zu Weihnachten kommen dann einfach alle nach Hause. aus den verschiedenen Ländern damals.
Es ist Bonn gewesen, die Stadt, in der Sie sicherlich dann als Teenie weggegangen sind und auf Partys gegangen sind und so weiter. Und ich finde es so lustig, dass Ihr Lebensgefährte, Florian Beckerhoff, der selbst auch Schriftsteller ist, glaube ich, und auch hat er auch schon mal ein Drehbuch geschrieben, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall hat er Bücher geschrieben. Mhm. Der ist ja auch in Bonn groß geworden. Ja. Haben Sie sich denn damals schon kennengelernt oder erst später?
Sind die Erste, die das fragt. Wir waren zusammen auf dem Gymnasium.
Ach,
wir kennen uns von damals.
Und dann habt ihr euch aus den Augen verloren und habt euch dann später wieder getroffen?
Genau.
Ach, das ist ja schön. Das ist ja eine schöne Geschichte. Und damals
am
habt ihr euch...
Auch
am Glühweinstand, wirklich. Und damals fandet ihr euch nett, aber nicht mehr? Oder hatte man da schon gemerkt, dass euch irgendwas magnetisch anzieht?
Nee, gar nicht. Das war ein größerer Freundeskreis.
Okay.
Und man kannte sich und ja.
Der Herr Beckerhoff ist ja gebürtiger Schweizer, wie ich gelesen habe. Schrieb unter anderem das Sachbuch Dumm gedreht, Fehler und Pannen in 21 Filmklassikern. Und es gibt ja diese Cineasten, diese Superfreaks, die das sofort feststellen, ne? Die sich auch im Internet austauschen und nicht müde werden, Schnittfehler, kleinste Continuity, also so Anschlussfehler und so weiter entdecken. Und er hat sich damit ja nun offenbar sehr akribisch befasst. Also er muss jemand sein, der genau hinguckt. Ist es denn auch so, dass er bei Filmen, in denen Sie mitwirken, irgendwelche Continuity-Pannen schon kritisiert hat, dass er gesagt hat, Mensch, da hattest du die Haare offen und danach hattest du sie zu und oder die Bluse war doch ganz anders oder so. Ist er jemand, der...
Nee, gar nicht. Also da bin ich sicher akribischer. Also ich würde mal sagen, dass er lockerer ist. Und soviel ich weiß, hat er das Buch auch herausgegeben und dann das zusammengesammelt.
Ach so, okay.
Also er ist nicht jemand, der Filme aufgrund der Fehler bewertet. Also,
nö, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber es ist ja trotzdem so, dass es manchen Leuten auffällt, anderen nicht. Und da kann man sich ja auch so einen Spaß oder einen Sport draus machen.
Habe ich jetzt noch nicht so bemerkt. Also ich würde ihn eher so einschätzen, dass, dass er keine Lust hat, das zu bemerken, aber es in dem Feld vielleicht spannend fand, das zusammenzutragen.
Sie selbst sind ja ziemlich ehrgeizig in Ihrem Beruf, ne? Also Sie machen das so mit sich. Sie haben eingangs schon gesagt, Sie wollen Ihrem eigenen Anspruch gerecht werden. Und so kann ich mir auch vorstellen, so arbeiten Sie bestimmt auch. Ich kann mir vorstellen, dass Sie sich jetzt nicht so mit anderen austauschen, sondern sich eher zurückziehen. Oder wie muss man sich das vorstellen, wenn Sie sich auf Ihre Rollen vorbereiten?
Also am Set tausche ich mich natürlich mit den anderen aus. Das ist ja wichtig. Im Vorfeld, also ich bereite mich immer sehr gut vor, weil ich nicht so überrascht werden möchte, mich aber trotzdem überraschen lassen möchte. Also beides. Also ich bereite mich vor, um für mich sicher zu sein und dann lasse ich mich auf alles Neue am Set ein und bin dann auch offen. Und dadurch, dass ich das Gerüst aufgebaut habe durch die Vorbereitung, kann ich alles vergessen, weil ich mich sicher fühle und spontan vor der Kamera reagieren oder mich auf das einlassen, was die Kollegen vielleicht doch anders wollen. So,
die erste Stunde ist fast rum. Wir versuchen jetzt mal mit einem Cliffhanger und der wird Ihnen total unangenehm sein, obwohl er gar nichts mit Ihrem Leben zu tun hat. Nein, jetzt haben Sie schon wieder, nein, aber wenn Sie in der nächsten Stunde dabei sind, ich weiß nicht, wie ich es am geschicktesten formuliere, ohne vom Sender genommen zu werden, können wir Ihnen einen Hinweis darauf geben, warum die ein oder andere Prostituierte eine dunkle Perücke trägt? Sie wissen, worauf ich anspiele, oder?
Oh ja.
Aber das sagen wir jetzt noch nicht, weil ich bin total erstaunt. Ich hätte sowas noch nie gehört. Aber darum soll es jetzt noch nicht gehen. Wir spielen jetzt erstmal Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Und das ist ein Lied, das es mit einem Stipendium irgendwie zusammenhängt, oder?
Ja, genau. Also nicht nur das Lied, diese Platte, die 1988 rauskam, war meine erste Platte, die ich mir selber mit 14 gekauft habe. Weil meine Schwester eine große Tracy Chapman-Anhängerin war. Mhm. Ich glaube, sonst würde man mit 14 vielleicht gar nicht so auf die Musik kommen. Erstmal. Doch, wenn sie im
Es gab diesen spektakulären Auftritt, nur sie und die Gitarre beim Live Aid, war das nicht?
Ja, und bei Nelson Mandela.
Genau.
Angeregt durch meine Schwester war ich auch ein großer Fan dieser Musik, habe mir diese Platte gekauft und wollte unbedingt ein Jahr nach Kanada gehen, in so einen Schüleraustausch machen. Habe da eine Prüfung mitgemacht für ein Stipendium und habe diese Zusage bekommen für das Stipendium nur aufgrund meines Musikgeschmacks, sage ich jetzt einfach mal so in Anführungszeichen. Also ich weiß, dass der Prüfer damals gesagt hat, weil mein Englisch war wirklich ganz miserabel, sonst hätte ich ja nicht ins Ausland gemusst. Aber der war ganz begeistert von meiner Reife, dass ich mich schon für so eine Musik interessiere oder auch für Anti-Apartheid damals. So, und das alles angeregt durch meine Schwester. Dieses Stipendium konnte ich dann trotzdem nicht wahrnehmen, weil nachträglich festgestellt worden ist, dass ich zu jung wäre. Also ich wäre dann 15 gewesen und man hätte mindestens 16 sein müssen. Mhm. Und ich hätte warten müssen. Und dann bin ich doch nicht nach Kanada gegangen, sondern über meine Mutter und ihren Schulverbindungen ins Ausland nach Durham. Okay. Und dann auch erst in der 11. Klasse. Das jetzt mal so komprimiert.
Das ist die Geschichte zu Tracy Chapman, Talking About the Revolution. Und wir hören uns gleich wieder.
Radio 1. Hörbar Rust.
Und wenn Sie down sind, liebe Hörer, dann möchte ich Ihnen zurufen, come on, get high, Archive. Zu Gast ist heute die Schauspielerin Silke Bodenbender. Archive mit Come On, Get High. Die Schauspielerin Silke Bodenbender ist heute hier zu Gast. Und ich möchte an dieser Stelle gerne mal wieder all die Menschen grüßen, die uns über Internetradios hören. Klingt so nach Volksempfänger, finde ich, obwohl es das Gegenteil ist. Also es gibt ja diese Radios schon in jeder zweiten Hamburger Küche, habe ich mir sagen lassen, die sie ganz normal einschalten und dann tatsächlich auch gar nicht online in dem Sinne sein müssen an ihrem Computer, sondern eben Internetradio ist so toll. Liebe Grüße dann, vielen Dank auch nach, ich weiß gar nicht, Uruguay oder zu den Philippinen. Ich wurde vor dem Verzehr von Süßstoff gewarnt. Ich habe wohl in irgendeiner Bemerkung mal gesagt, dass ich Kaffee mit Süßstoff trinke. Zucker sei dann doch gesünder, wurde mir gesagt. Gut, vielen Dank, das nehme ich mir zu Herzen. Und wenn Sie zu den Leuten gehören, die sagen, dieses Podcast, ich verstehe das immer noch nicht, mir ist das zu kompliziert mit iTunes und so. Es gibt eine Webseite, die heißt www.podcast.de und da sind ganz viele Podcasts aufgeführt und wenn Sie da Hörbar Rust eingeben, dann bekommen Sie ganz viele Sendungen, die Sie sich dort vor Ort einfach nur mit so einem Anklicken auf das Startsymbol können Sie sich Sendungen anhören, die Sie in den vergangenen Wochen oder Monaten verpasst haben. Das ist ganz, 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 ganz einfach. So, nochmal zurück zu Wolfgang, den wir jetzt kennengelernt haben. Vater Wolfgang,
gut,
willkommen.
Gut, dass meine Eltern das nicht hören können.
Nein, gar nicht. Ich glaube, Ihr Vater wäre sehr offen dafür, ja. Besonders wenn ich auf seine eigenen kreativen und künstlerischen Episoden und Seitensprünge anspiele. Denn auch wenn er nicht unbedingt glücklich darüber war, dass Sie sich irgendwann dazu entschlossen haben, Schauspielerin zu werden, weil er sah, wie viele Schauspielerinnen und Schauspieler arbeitslos sind, musste er es doch irgendwo verstanden haben, denn im Inneren, ganz tief im Herzen von Wolfgang, ist ja auch der Künstler, der Musiker. Denn, möchten Sie den Satz beenden? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Wolfgang.
Doch.
Ist Ihr Vater gar nicht Wolfgang Bodenbender, der früher in dieser Beatband mitgespielt hat?
Ich glaube nicht.
Doch.
Nein.
Hat Ihr Vater nie Musik gemacht?
Doch, der hat Gitarre gespielt.
So, voilà.
Nein, der hat nicht in der Beatband, das ist ein anderer Bodenbender.
Also wie viele Wolfgang Bodenbenders gibt es denn wohl?
Ich bin mir
wohl
sicher.
Ihr Vater hat ein Geheimnis, das er vor Ihnen
nein,
versteckt?
Nein, das ist bestimmt ein anderer.
Die White Lightnings.
Nein, das ist bestimmt ein anderer Wolfgang Bodenbender.
Da hat er Rhythmusgitarre gespielt.
Nein, das kann nicht sein.
Oh, wie toll, wenn wir jetzt aufdecken würden. Und er war doch damals verheiratet mit Rosalie. Und Sie haben 14 Halbgeschwister, Frau Bodenbender.
Nein, das ist, glaube ich, wirklich ein anderer. Ich glaube, ich habe da sogar auch schon mal gegoogelt, versehentlich. Aber
Sie haben versehentlich Ihren Namen gegoogelt.
Nee. Ich heiße ja nicht Wolfgang. Nein, aber er spielt Gitarre. Und die Geschichte, dass er unglücklich war, dass ich Schauspielerin werde, stimmt auch nur bedingt. Also es war wirklich so, dass ich ihm das kurz nach meinem Abitur freudestrahlend mitgeteilt habe und er an dem Tag die Arbeitslosenzahlen auf dem Tisch hatte und die höchste Rate lag bei den Schauspielerinnen in Nordrhein-Westfalen. Deswegen hat er sich natürlich erschrocken. Aber er war auch derjenige, der mir die ganzen Anmeldeformulare nach Frankreich geschickt hat.
Also wo wenn, Sie, ein Schüleraustausch oder war das nach dem Abitur?
Nach dem Abitur war ich ein Jahr da, weil ich ja statt Französisch, da hatte Differenzierungskurs in der 9. Klasse gewählt habe und dann das nachholen wollte.
Okay, das müssen wir für den nicht wissenden Hörer nochmal einen Satz lang beleuchten. Sie wollten eigentlich einen Französischkurs, der war voll.
Genau.
Und dann bot man so etwas kompakt klingendes wie den Theaterdifferenzierungskurs an.
Genau.
Da haben Sie mitgemacht und leckten aber auch wirklich Blut.
Ja, und ich habe auch wirklich nur mitgemacht, weil ich gedacht habe, wie soll ich hier Französisch lernen, wenn so viele Schüler in der Klasse sitzen? Also muss ich in den sauren Apfel beißen und gehe halt jetzt zu diesem blöden Theaterkurs.
Gut.
So, es war keine Traumentscheidung. Und ist es dann aber geworden. Also zum Glück, weil ich wäre nie, ich wäre nie zu diesem Beruf gekommen, weil ich einfach mir das nicht hätte vorstellen können. Natürlich habe ich Kinderkassetten, TKKG selbst erfunden und aufgenommen und alles möglich gemacht und auch Theater gespielt auf Familienfesten. Mhm. Oder Kunstturnen und sonst was. Aber ja.
Kunstturnen, Aikido haben Sie auch gemacht, ne? Oder sagt man Aikido?
Aikido.
Ja, Aikido?
Ich würde Aikido sagen.
Wie lange haben Sie das gemacht?
Nur auf der Schauspielschule, 3 Jahre.
Naja, 3 Jahre. Ich habe mir jetzt hier mal ein paar Aikido-Begriffe
ausgedruckt. Oh Gott, nee, da fragen Sie mich. Das weiß ich nicht mehr. Da kann ich über Kunstturnen wahrscheinlich noch mehr sagen.
Domo arigato, gozai macha. Vielen Dank, sagt man das zum Abschluss des Trainings. Das haben Sie nie gemacht. Sie sind immer unhöflich aufgestanden und raus aus dem Raum. So, das konnte ja nichts werden. können Sie sich wirklich an gar nichts mehr erinnern?
Nee, wir haben, ich an die Begriffe gar nicht mehr. Nur an die, also die Körperlichkeit habe ich immer noch im Körper, im Blut. So, ich musste ja für einen Film auch Judo-Szenen spielen und da hat mir das Aikido geholfen. Mhm. Also ich glaube, diese Fallübungen. Man macht ja 2 Jahre wirklich nur Fallübungen und die Begrüßung vielleicht und so.
Also was mir imponiert hat, ist, das habe ich vorher nicht gewusst, dass es so eine, dass es keine Wettkämpfe oder Turniere gibt, sondern es ist eine defensive Kampfsportart, ja. Und es geht eher darum, sich in Lehrgängen dann gegenseitig weiter zu helfen sozusagen. Also eigentlich ganz, ganz sympathisch, so gar nicht hierarchisch,
ja.
Stelle ich es mir vor.
Ich glaube, deswegen ist es auch so für die Schauspielschulen gedacht, dass man miteinander und trotzdem eine gewisse Stärke zeigt und dabei auf den anderen achtet.
So. Was mich irritiert ist, dass, also es gibt ja diese Begriffe, von denen ich eben schon, also Ich heißt 1 und Ni heißt 2 und San 3, Shi 4. Und dann steht hier, da Shi im Japanischen auch Tod bedeutet, werden Begriffe, die mit Personen in Bezug stehen, nie mit Shi gebildet. Sushi. Gut,
ja.
Steht nicht mit Personen in Beziehung, aber dass es Tod bedeutet, muss einen auch nicht unbedingt optimistisch stimmen. Gut, dann frage ich Sie jetzt all diese ganzen japanischen Sachen nicht ab,
nee,
Glück
nicht.
Gehabt, sondern wir gucken mal, was Sie auf Ihrer lustigen Musikliste hier noch haben. Einen Franzosen, von dem wir beide nicht wissen, ob sein Vorname auch so extrem französisch ausgesprochen wird. Vincent Delerme, Je t'ai même pas dit. Das wird dann wahrscheinlich ein Lied gewesen sein aus Ihrer Zeit in Frankreich, in diesem Frankreich-Jahr.
Später, weil das kam, glaube ich, erst 2006 kam, glaube ich, das Album raus, auf dem das war. Aber das erinnert mich so. Also ich höre einfach seit dieser Frankreich-Zeit sehr gerne französische Musik. Und diese Musik haben wir zum Frühstück hoch und runter gehört. Ich finde sie sehr humorvoll. Ja,
Gross.
Aber so Jacques Brel oder so, also es gibt so viele Franzosen, die toll sind, aber ich finde, dass, dieses Lied mag ich, weil es hat so eine Sonne, so eine es ist halt fröhlich irgendwie.
Radio 1, die Hörbarust, heute mit der Schauspielerin Silke Bodenbender. Sie haben verschiedene Anläufe unternommen bei verschiedensten man könnte fast sogar sagen zahlreichen Schauspielschulen. Und es ist so toll, wenn man sieht, wie sie heute gelobt werden und wie sich die Journalisten und Regisseure gar nicht einkriegen. Und wenn man sich dann überlegt, dass sie 8-mal abgelehnt wurden und immer wieder aufs Neue drauf losmarschiert sind. Sie sind zwar immer in die Endrunden gekommen, aber trotzdem, eine Absage ist eine Absage. Sie sind dabei geblieben und haben dann in München Schauspiel studiert und haben danach Engagements an verschiedenen Theatern gehabt. Also sie sind dann auch, sie konnten da auch reifen, wie man dann so sagt. Ne? Und dann ging es, glaube ich, los mit dem Fernsehen, mit einer Serie. Mhm. 22 Episoden von irgendwas, ich habe es mir irgendwie aufgeschrieben, aber ich kann mich jetzt aus dem Kopf nicht erinnern.
Verdammt verliebt. Es wären aber eigentlich nur 13 und davon war ich bei 10 dabei gewesen. Ach so. Die ist aber geteilt worden. Es war so ein neues Serien Konzept plötzlich. Also man hat sich dann kurzfristig dafür entschieden, dass man dann jeden Tag oder jeden Tag, einmal in der Woche halt 22 Minuten nur zeigt.
Okay.
Also es war nicht so geplant, sonst wäre es ein ganz normale, also ich habe das einfach nur ein halbes Jahr gemacht. Es wirkt jetzt so bei 22 Folgen, als wären das so 2 Jahre. Und das war eine sehr gute Schule.
Das glaube ich.
Und die Geschichte dazu ist, dass ich weiß nicht, wie viele Redakteure, es geisterte so der Mythos, dass 18 Redakteure gesagt haben, die geht gar nicht, die hat ein Pfannekuchengesicht.
Also zu Ihnen, über Sie?
Ja, aber das wurde natürlich nicht direkt an mich weitergerichtet, aber ich habe das über manche Ecken dann doch zugetragen bekommen. Und die Regisseurin damals, die für den Cast zuständig war, hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich diese Rolle bekommen habe.
Also wenn ich Ihnen, liebe Hörer, die Sie jetzt eventuell kein Gesicht zu Silke Bodenbender haben, dann frage ich mich sowieso, warum sie noch nicht längst gegoogelt haben. Aber Pfannkuchen-Gesicht. Also ich sage jetzt das, was Sie nicht hören wollen, weil das ja immer mal wieder geschrieben wird. Sharon Stone, Ähnlichkeit und so weiter. Also Sie haben, wenn das ein Pfannkuchen-Gesicht ist, was hat denn dann Veronika Ferres, frage ich mich. Also Sie haben so ein süßes Näschen und Sie haben so süße Wangenknochen und so ein Mündchen und so. Das ist doch aber nicht Pfannkuchen. Sie haben noch ein ganz feines Gesicht. Das hat, das glaube ich nicht.
Ich
das
weiß nicht,
haben Sie
was
jetzt erfunden, oder?
Nein, ich glaube, also Licht spielt ja immer eine Rolle. Also ich war, glaube ich, nicht so optimal ausgeleuchtet. Mir war auch richtig schlecht bei diesem letzten Casting. Es war auch wieder das 8. oder wie vielte, weil wir wurden über ein Jahr immer wieder gecastet in verschiedenen Konstellationen. Und ich musste direkt von einer Premiere in Dortmund am nächsten Tag nach München fliegen mit dem ersten Flieger. Und mir wird sehr schnell schlecht im Flugzeug. Und so kam ich auch da an. Und ich musste immer wieder überschminkt werden und mehr Licht kriegen, weil mir so schlecht war. Und man hat das gesehen. Also ich war so kreidebleich oder grün, dass sie gesagt haben, haut mehr Licht drauf. Und das wird mein Gesicht vielleicht verzerrt haben oder so. Aber es hieß auch, ich bin nicht Mainstream genug. Also es fiel so einiges. Aber ich habe die Rolle ja trotzdem bekommen.
Ja, und nicht nur die, sondern dann ging es richtig los. Das war sozusagen, als hätte man den Schlüssel in ein Schlüsselloch, in ein Schloss gesteckt. Und dann gab es ihr Kinodebüt 2004, die Hauptrolle gleich in Folgeschäden. Der Film wurde mannigfaltig ausgezeichnet. Dann 2004 auch Papa und Mama, Dieter Wedel. Seitdem galten sie als Wedel-Entdeckung. Das ist ja auch immer klasse, wobei das nicht das schlechteste Prädikat ist. Und haben mit Fritz Karl, der vor ein paar Monaten hier war, das war eine sehr lustige Sendung, jeweils die Hauptrollen gespielt. Und auch dieser Film wurde, sorgte für Aufregung und wurde ausgezeichnet. Dann ging es weiter, glaube ich, mit Silberhochzeit, dann den schönen Film Über den Tod hinaus mit Charlie Hübner 2009 zum Beispiel, der fällt mir ein. Den Deutschen Fernsehpreis haben Sie, glaube ich. Sie haben 2 Grimme-Preis-Nominierungen oder so. Sie sind jetzt gerade für den Film, über den wir in der letzten halben Stunde sprechen werden, damit die Leute sich das Datum merken können, sind Sie gerade vor ein paar Tagen, glaube ich, in Biarritz auf einem Festival als beste Darstellerin ausgezeichnet worden.
Ja.
Waren Sie da auf diesem Festival?
Nee, ich war leider gar nicht eingeladen. Und der Regisseur musste dann diese schwere Koryphäe oder diesen schweren Preis mitschleppen. Ich habe ihn noch nicht erhalten.
Ist denn, für Sie, ist denn für Sie als Schauspielerin sowas wie die Goldene Kamera zum Beispiel wichtig? Ich weiß, Sie waren, glaube ich, 2010 nominiert. Mhm. Allerdings auch mit Senta Berger und
wem noch? Anna Loos.
So. Da wird man ja immer so zwischengeschnitten, so bevor dann gelesen, vorgelesen wird, wer gewonnen hat. Mhm. Das muss für Sie, ja, die Sie nicht so gerne in der Öffentlichkeit stehen, ganz schrecklich sein, wenn Sie wissen, dass die Kamera jetzt auf Sie gerichtet ist und dass Sie so heiter aussehen müssen, auch wenn Ihr Name nicht vorgelesen wird. Erinnern Sie sich an die Situation?
Nee, ich war so in Trance, weil ich schwanger war, hochschwanger zu dem Zeitpunkt und eigentlich nur hingegangen bin, weil ich dachte...
Das Kind könnte da kommen.
Ja, genau, auf der Bühne. Nee, ich hatte das Gefühl, ja, das, sonst wäre ich so nicht mal in die Öffentlichkeit gegangen. Aber ich dachte, nein, es ist ja eine schöne Ehrung, wenn man nominiert ist. Aber es war nicht, also ich habe nicht viel von dieser Veranstaltung mitbekommen, aber ich habe im Vorfeld, bin ich sehr stark davon ausgegangen, dass Senta Berger den Preis kriegt, weil ich einen ihrer Filme gesehen hatte und den ganz toll fand. Und sie war für zwei Filme nominiert, ist die Grande Dame von
ist ja auch wirklich eine
uns gewesen
super
dann.
Schauspielerin.
Und das, also ich hätte das auch als vom Paar empfunden, wenn Anna Luz oder ich den Preis gekriegt hätten. So. Und weil manchmal ist es auch dann, also es klingt jetzt so doof, aber manchmal ist es dann auch blöd, wenn man ihn kriegt, wenn sich dann alle ärgern, dass der andere den in dem Feld besser verdient hätte. Und so war es. Also Senta Berger hat ihn einfach sehr verdient gehabt und deswegen war das einfach, wusste ich, ich kann da hingehen, ich kann entspannen.
Okay. So. Und Sie waren eh voller Endorphine, Ihnen hätte ja gar nichts
genau
passieren können. So. Sei denn die Fruchtblase. Aber das ist ja gut, dass es so nicht gekommen ist. Crunchy Joe heißt der Song, den Sie jetzt mitgebracht haben. Und es dauert jetzt leider zu lange, die Geschichte zu erzählen, das Umfeld. Stichwort Südafrika, es gibt ja gar keine richtige Geschichte, aber Sie haben einen Film in Südafrika gedreht letztes Jahr.
Genau, wurde jeden Morgen so circa um 5:15 bis 5:30 abgeholt, sehr früh. Und habe dieses Lied jeden Morgen zu hören bekommen. Ich wusste also immer, wann der Fahrer vor der Tür steht. Fand es in der Anfangszeit sehr anstrengend, so ein Lied morgens zu hören. Hab mich dann dran gewöhnt. Mein Sohn hat auf dieses Lied tanzen gelernt in Südafrika.
Ne?
Zwei und damals anderthalb. Es war sehr entzückend. Und dann hat der Fahrer mir diese CD zum Abschied geschenkt und das ist eine sehr schöne Erinnerung und jetzt legen wir sie immer wieder zu Hause auf und mein Sohn tanzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Silke Bodenbender. Und es gibt jetzt so die, ein anderer Journalist hat mal geschrieben, die Bodenbender-Festspielwochen. Wenn es zufällig so programmiert ist, dass Filme mit Ihnen im Abstand von einer Woche oder so laufen. Sie haben ja schon an einigen Produktionen mitgewirkt. Und wir können ja jetzt einfach mal ein bisschen Werbung machen. Also morgen zum Beispiel geht es damit mal los. Morgen im ZDF um 20.15 Uhr. Vater, Mutter, Mörder. Regie Niki Stein. Auf den kommen wir später nochmal. An ihrer Seite Heino Ferch. Sie sind eben, wie ich vorhin schon sagte, gerade in Biarritz als beste Darstellerin ausgezeichnet worden. Worum aber geht es morgen in Vater, Mutter, Mörder?
Heino Ferch und ich spielen die Eltern eines Jungen, der drei Menschen tötet. Und der Film wird aus der Sicht der Eltern geschildert. Also wie gehen, also es wird gar nicht so viel Augenmerk auf die Tat gelegt, sondern eher auf das danach, wie gehen Eltern damit um, dass ihr Sohn jetzt ein Mörder ist. Kann man einen Menschen, auch wenn es der Sohn ist, einen Mörder noch lieben? Sie gehen beide sehr unterschiedlich damit um, der Vater und die Mutter. Die Mutter will das erst gar nicht zulassen, den Gedanken. Dann stürzt sie sich aber nur in die Liebe zu ihrem Sohn, bringt lecker Kekse mit ins Gefängnis. Und der Vater ist auf der Suche nach der Schuldfrage und distanziert sich total von dem Sohn. Und das ist, man lässt, also es wird gar nicht so über die Opfer berichtet, sondern es spielt wirklich in dieser Familie. Wie macht sowas eine Familie kaputt?
Okay.
Was bedeutet Familie? So.
Niki Stein war auch, wenn ich das jetzt nicht in Tüdel bringe, der Regisseur des Films über Scientology, bis nichts mehr bleibt, ne?
Mhm. Genau.
Der ist ja auch absolut bejubelt worden. Das ist ein extrem mutiger Film gewesen, mit Nina Kunzendorf noch und Felix Klare, Robert Atzer und Kai Wiesinger, basierte auf Aussteigerberichten ehemaliger Scientology-Mitglieder, Anhänger. Mhm. Haben Sie gezögert, als Ihnen dieser Film präsentiert wurde, weil Sie oder das Angebot, dort mitzumachen, präsentiert wurde?
Nee, überhaupt nicht. Weil erstmal bin ich selber als junger Mensch von Scientology angesprochen worden in Köln, damals mit meiner Mutter. Und wir wussten das, glaube ich, auch, oder hatten eine Ahnung, was das, also damals war ich vielleicht 16 oder so, mhm. Was das auf sich hat mit dieser Sekte. Aber wir waren auch so neugierig, dass wir gesagt haben, wir gehen jetzt einfach mal hoch, machen so einen Test mit. Das interessiert mhm. uns. Und haben auch versucht, den so ein bisschen zu faken, weil wir gucken wollten, wie sie reagieren. Und dann hat uns aber irgendwie doch die Panik ergriffen, mhm. so dass wir gesagt haben, so ja, danke und hat Spaß gemacht, tschüss und wir gehen wieder. Und diese Machenschaften, also dass sie hier teilweise umsonst Schüler-Nachhilfe mhm. anbieten.
Also die Methoden sind
die Methoden schockieren perfide, mich, ne? Und perfide mhm. und deswegen, nee, das war gar keine Frage. Ich fand es auch gerade spannend, ja? So eine Rolle zu spielen, die reingezogen wird.
Weil Sie sind ja unbekehrbar gewesen. Sie blieben ja dabei. Mhm.
Ich werde reingezogen. Also vorher war sie ja noch nicht in der Sekte, aber dann wird sie reingezogen und bleibt dabei. Und das hat natürlich Spaß gemacht, so eine extreme Figur zu spielen. Mhm. So eine fanatische Figur. Weil es so fern jetzt von mir ist. Also es macht ja immer Spaß, Figuren zu spielen, die mit einem selber nichts zu tun haben.
Ja, Ihnen macht das Spaß. Das ist interessant, dass Sie haben ja auch mal gesagt, Sie schmeißen sich selbst aus bestimmten Rollenfächern raus wieder, weil Sie gerne als die couragierte Erin Brockovich besetzt werden. Diesen Part erfüllen Sie aber auch wirklich gut. Also ich möchte nochmal bis über den Tod hinaus, dieser Film mit Charlie Hübner, er ist Busfahrer, Sie sind Mutter einer kleinen Familie, ihre Schwester hat sich das Leben genommen und hinterlässt eine Immobilienschuld. Also er hat sich eine Wohnung gekauft, die nicht finanzierbar war und so ein Immobilienschwindel jedenfalls. Und wie sie kämpfen und wie nah sie an diesen Figuren dran sind, das ist schon, sie haben schon wirklich ein großes Talent. Sie können sich ja auch sicher sein, weil sie so gutes Feedback kriegen. Aber gibt es manchmal Momente, in denen sie Angst haben, das zu verlieren?
Das Feedback oder das,
nee, die Fähigkeit, sich so in Personen hineinzuleben, dass andere die zu 100% überzeugend finden.
Also die Angst habe ich eigentlich vor jedem Dreh, dass ich die Figur nicht richtig packe. So. Und ich denke während der Dreharbeiten immer, ah Mist, jetzt spiele ich schon wieder mich selber. Und erst mit Abstand sehe ich dann, oh Gott, die Frau hat ja gar nichts mit mir zu tun. So, das habe ich eigentlich immer und damit kämpfe ich dann jeden Morgen am Set und versucht die Regisseure das zu überzeugen, dass ich doch bitte noch 10 weitere Takes kriege und das, die Zeit und das Geld ist nie da und dafür kämpfe ich dann trotzdem immer gerne und träume nachts schlecht.
Ja, wahrscheinlich sind Sie schon vorher an so einem Grad der Perfektion, also ich weiß, dass die FAZ die auch bejubelt hat und der Stern, das sind ja auch, also die haben tatsächlich von Perfektion gesprochen, wahrscheinlich machen Sie es sich schwerer, als Sie es müssten, wahrscheinlich sind die Regisseure, auch anspruchsvolle Regisseure, schon längst zufrieden. Und sie jagen da einer Vorstellung hinterher, weil sie mit sich selbst so streng sind.
Ach, das weiß ich gar nicht, weil sonst, also wenn man das nicht wäre, ich glaube, so sind alle Schauspieler, ich weiß gar nicht. Also wenn man das nicht wäre, dann würde man innerlich vielleicht so faul werden. Also ich glaube, dass alle Schauspieler versuchen, irgendwie immer wieder was Neues zu entdecken. Also damit es für einen selber auch spannend bleibt.
Kann sein.
Also
zu dem Film jedenfalls nochmal, bis nichts mehr bleibt. Wenn ich das richtig gesehen habe, meine Fernsehzeitschrift reicht nicht so weit, aber ich meine im Netz entdeckt zu haben, dass es am 29. Februar eine Wiederholung gibt, um 20.15 Uhr im Ersten, bis nichts mehr bleibt. Das ist der Scientology-Film, der unter einem Decknamen gedreht wurde. Mhm. Fand ich auch ganz interessant, der Tote im Sund, Tatort. Den können Sie sich auf jeden Fall angucken. Dann nochmal die Erinnerung, morgen, 20.15 Uhr, Vater, Mutter, Mörder mit Heino Ferch. Und dann gibt es noch einen Film, der Ihnen auch sehr am Herzen liegt, aber über den können wir ja gleich kurz sprechen nach dem nächsten Song. Und der wäre, muss ich jetzt mal gucken, Nature Boy, Nat King Cole. Was gibt es denn zu diesem Lied zu sagen?
Ja, Nat King Cole war die Filmmusik von Papa und Mama, den Dieter Wedel, Zweiteiler, lag immer wieder drunter unter dem ganzen Film. Ich glaube, es gab gar keine andere. Ich glaube, er hat nur Nat King Cole benutzt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dieses Lied, Nature Boy, sollte Fritz Karl ursprünglich in einer Szene singen und war auch darauf vorbereitet. Und Wedel hatte dann den tollen Einfall, dass ich doch als Ehefrau mit einklinge. Genau, und das, ich kannte das Lied überhaupt nicht und bin wieder in Schweißausbrüche ausgebrochen.
War ihm wieder schlecht.
Und dann ist Fritz Karl mit mir um die Ecke gegangen und hat versucht, dieses Lied mit mir einzustudieren, was nicht wirklich Erfolg hatte. Also musste ich das dann einfach so über die Bühne bringen, bin feuerrot geworden, habe ultra schief gesungen und Wedel fand es klasse, weil er der Meinung war, nee, meine Frau kann ja auch nicht singen oder meine Mutter kann ja auch nicht singen. Wieso sollte denn diese Hausfrau jetzt singen können? Ist ja klasse, so schief und so rot muss man das erstmal hinkriegen. Und dann hat er Fritz Karl auf die Schulter geklopft und gesagt, hey, eine Operettensängerin haben wir aber nicht an ihr verloren. Ja.
Ach, ein netter Kerl. Gut, apropos Nat King Cole, Nature Boy.
There was a boy, a very strange enchanted boy.
Nat King Cole, Nature Boy, mitgebracht von der Schauspielerin Silke Bodenbender, einer Wahl-Schönebergerin,
ja.
Vorher einer
Prenzlauer
Bergerin und ja, überhaupt gar nicht typisch für viele Leute, die in Berlin irgendwo wohnen und dann ein Kind kriegen und dann in den Prenzlauer Berg ziehen, sind sie sozusagen geflüchtet, als sie ein Kind kriegten. Raus aus dem Paradies der Eltern.
Ja, ich bin aber auch nicht von den nervenden Kindern geflüchtet, wie alle immer denken, sondern ich wollte einfach was Neues mal ausprobieren und es war eine gemeinsame Entscheidung, dass man dann, ich hätte wahrscheinlich meinen Freund nicht in Prenzlauer Berg gekriegt und ich bin jetzt sehr glücklich in Schöneberg, weil ich kannte so dieses, man kommt ja aus dem Prenzlauer Berg gar nicht raus, weil man immer im Stau steckt, deswegen bleibt man da oben.
Okay.
Findet nie einen Parkplatz, bin immer abgeschleppt worden, alle zwei Wochen.
Oh.
Weil man durch diese 24 Stunden dürfen die ja vorher die Schilder aufstellen und wenn man dann woanders dreht, kriegt man es nicht mit und so weiter. Sehr teuer und lästig. Jetzt habe ich immer einen Parkplatz und lerne den Westen kennen und genieße das sehr.
Ja, Schöneberg, ich lebe da ja auch, der Stadtteil ohne Eigenschaften eigentlich. Und das finde ich ganz schön, weil finden Sie mal einen zweiten in Berlin. Ne? Also ich meine, die meisten haben ja irgendwie, der eine Stadtteil Moabit ist seit 30 Jahren schwer im Kommen und wird der super Stadtteil, wahrscheinlich in 80 Jahren. Neukölln hat das gerade eben im Eilverfahren hingekriegt. Dann gibt es noch Reinickendorf, mein Gott, Mitte bleibt Mitte. Ne? Tausend. Irgendwie hat jeder Stadtteil so ein Label. Und Schöneberg, das schlafende, etwas verpennte Schöneberg, hat es nie mehr geschafft, noch irgendwie so hip zu werden.
Ja, ich bin mir da nicht so sicher, weil die Krellestraße, die ich ja auch wirklich schön finde, weil sie verkehrsberuhigt ist,
ja.
Die kommt ganz schön. Und die ist eigentlich so, ja, kurz vor der Insel da, eigentlich in so einem, wo man manchmal sagt, schon fast eher Problem-Schöneberg. Aber da macht jetzt ein schicker Laden nach dem anderen auf.
Schick oder gut?
Beides, würde ich mal sagen. Also ich finde schon, dass das, also man sieht viele Werber mit den Laptops draußen sitzen und so. Aber die ist trotzdem entzückend, die Straße. Also das sind auch gute Läden.
Also Sie meinen Schöneberg kommt, wenn Schöneberg eine...
Also ich hatte das Gefühl, es kommt jetzt langsam, weil immer mehr Cafés aufmachen. So.
Gut. Naja, vielleicht. Sagen? Ja, na, ich warte ab. Ich gucke mir das an. Ich gucke mir, ob wir dann immer noch so leichten Parkplatz finden. Ich weiß es nicht.
Ja.
Und in der Krellestraße findet man schon mal gar keinen. Aber da fahren Sie ja auch wahrscheinlich mit dem Fahrrad hin, ne?
Na, da laufe ich zu Fuß
hin. Sie laufen sogar zu Fuß. Toll. Toll.
Das schaffe ich.
Überhaupt, wie sieht denn Ihr Leben so aus? Also wenn Sie nicht drehen, Ihr Lebensgefährte?
Fährt mit meinem Auto.
Shoppen den ganzen Tag auf Ihre Kreditkarte, oder? Mann, diese modernen Männer. Unglaublich. Der ist ja auch Freiberufler.
Ja.
Das macht die Sache mit einem Zweijährigen einfacher.
Ja.
Das heißt, wenn Sie drehen, kann er auch, wenn es gerade passt, mal auf den Sohn aufpassen oder sogar mitkommen. Wie waren das bei den Dreharbeiten in Südafrika? Haben Sie da nur Ihren Sohn mitgenommen oder auch den Mann?
Nö, auch dem Mann. Aha, also er war auch mit in Österreich und immer. Also bis jetzt war er jetzt immer dabei. In Zukunft wissen wir noch nicht, weil er gerade in die Kita gekommen ist, mein Sohn, und so glücklich ist, dass ich glaube, dass ich ihn nicht jedes Mal rausreißen kann. Ins Ausland würden beide aber wieder mitkommen, weil ich da keine Lust hätte, 4 Wochen irgendwie mein Kind nicht zu sehen.
Das kann ich verstehen. Wie war das mit dem Film, den wir jetzt noch bewerben wollen, ohne dass Sie mich darauf hingewiesen haben? Ich mache das sehr freiwillig. Der läuft am 16.03. auf Arte. Also das müssten Sie sich dann schon notieren, liebe Hörer. Und dann später im ZDF, ein paar Tage später, das unsichtbare Mädchen, Regie Dominik Graf. Und das ist ja jemand, mit dem Sie schon immer mal spielen wollten. Also yeah. Ne, den haben Sie sich gewünscht.
Ja, wissen Sie das?
Das ist meine Arbeit. Yeah. Weil er nichts beschönigt, weil er Filme realistisch, offen, manchmal auch brutal lässt oder die Realität dort transportiert.
Und weil die Schauspieler immer über das Maß noch mal besser sind bei ihm, finde ich. Und das hat mich interessiert. Und ich hatte ihn schon mal ein paar Jahre vorher kennenlernen dürfen für ein Gespräch, weil wir da schon mal überlegt hatten, ob wir zusammenkommen oder nicht. Und ich habe mich sehr gefreut, dass er mir diese Rolle zutraut.
Denn das unsichtbare Mädchen, worum geht's?
Friedrich Arni und seine Frau denken einen realen Fall nach, der sich vor 11 Jahren in Franken abgespielt hat.
Ein Kriminalfall, ein Todesfall.
Ein Kriminalfall, ein Mädchen ist verschwunden und es sitzt immer noch ein Mann ein, der aber geistig nicht so zurechnungsfähig ist, dass die Psychologen glauben, dass er diesen Fall wirklich begangen haben kann. Ich spiele diese Mutter des verlorenen Mädchen. Diese Mutter hat die Tochter noch am selben Tag für tot erklärt und möchte damit eigentlich auch nicht mehr so viel zu tun haben. Es spielt an der tschechischen Grenze.
Ein Mädchen ist verschwunden oder hat man die Leiche gefunden?
Man hat die Leiche nie gefunden, bis heute nicht.
Also man weiß nicht, Also auch wir wissen als Zuschauer nicht, am 16. März, wenn wir einschalten, ob dieses Mädchen vielleicht noch lebt oder unter welchen Umständen sie zu Tode gekommen ist. Aber es gibt jemanden, der dafür im Knast sitzt. Mhm. So, und jetzt wird das Ganze nochmal neu aufgerollt, sozusagen. Mhm. Weil sich in solchen Fällen oft ein zweiter Mord in ähnlicher Art und Weise nochmal... Nein? Das ist ja oft so, dass dann... Das waren doch aber dieselben Umstände. Aber er kann es nicht gewesen sein. Er sitzt im Gefängnis.
Nee, es ist einfach... Okay. Es kommt ein Kommissar, der wird da neu hinversetzt und möchte...
Da nochmal ran.
Ja, genau. Mhm.
Okay.
Und es ist wirklich, der lief schon in den Hof und der geht sehr nah. Und für mich war es eine sehr große Ehre, mit Dominik Graf arbeiten zu dürfen, weil der wirklich so ganz fein einen einfach ganz, ganz tief tauchen lässt. Mhm. Und das macht Spaß.
Sie haben es geschafft, Frau Bodenberg.
Ja.
Jetzt können Sie diese ganzen Geschichten rausdonnern. Ja. Wenn Sie wüssten, was diese Frau alles erzählt, wenn das Mikrofon aus ist, Sie glauben das gar nicht. Gut, es sind auch traurige Geschichten von einem auf einem See zugefrorenen, festgefrorenen Hasen ihrer Schwester, ne? Oh, wie traurig.
Oh, ja, Mann.
Oh Mann, ey, da ist ein Hase einfach eingefroren. Festgefroren. Was geht der auch aufs Eis?
Ja.
Wenn es dem Hasen zu gut geht, geht er aufs Eis. So, wir hören jetzt auf mit, wir beenden diese Sendung mit Lasa de la Sela.
Genau.
Mi Vanidata. Warum hat es dieses Lied in Ihrer Auswahl geschafft?
Die CD gehört einfach zu meiner Lieblings-CD. Und das Lied mag ich besonders. Ich höre diese CD, wenn ich alleine bin, melancholisch bin, nachdenken möchte, Briefe schreibe.
Oh, Sie schreiben noch Briefe. Wie schön.
Ja.
An Ihre Freundinnen, an Ihre Eltern oder an sich selbst und schicken Sie nie ab oder querbeet?
an Großeltern, eher an Großeltern.
An die Großeltern.
Oder ja, an Freunde im Ausland auch. Klar,
klar, die dänischen Freunde.
Nee, den schreibe ich nicht.
Ich habe einen großen Freundeskreis in Dänemark.
Ja.
Gut.
Mann.
Mit diesem super Satz möchte ich Sie ins Wochenende entlassen. Vielen Dank, Frau Bodenbender. Und auch Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Nächsten Sonntag sind wir wieder da. Ich überlege gerade, ob ich schon weiß, mit wem. Ja, Frank Spilker von den Sternen. Super. Schön, also machen Sie es sich schön, halten Sie sich warm, essen Sie leckere Dinge, gucken Sie Fernsehen und morgen auf jeden Fall um 7:45 ZDF. Und dann sehen Sie Frau Bodenbender schon wieder. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag. Tschüss. Tschüss sagen.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.